Herzlich willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Folge des Schulz-Podcasts Vom Halm zum Glas. Ich bin Christian Pfeiffer und bin heute mal wieder in Berlin und rede mit Eric und Matt von der Vagabund Brewery an ihrem neuen Standort hier im Kesselhaus. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, zu Beginn unseres Podcasts starten wir immer mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Vielleicht Eric, würdest du starten und uns ein paar Worte über dich sagen?
Ja, hallo, ich heiße Eric Mell und ich bin der Braumeister hier bei Vagabund Brauerei seit 7 Jahren. Also erstmal habe ich bei der TUB studiert und bin Braumeister geworden und nebenbei habe ich bei Vagabund angefangen, als wir nur unser Taproom hit, haben wir mit Kasperschutz gearbeitet und eine neue Brauerei-Produktionsstelle realisiert hier in Herzens Wedding in Berlin und
Wilde Wedding.
Wilde Wedding, ja.
Im Wilden Wedding.
Ja, ich bin Matt Waffel, Gründer, Geschäftsführer, erster Brauer in meiner Wohnung, in meiner Küche. Wir haben angefangen, Tom und David und ich, 3 Amerikaner, wir waren in einer Band zusammen erst und hab dabei Bier getrunken und über Bier geredet und alle die verschiedenen Bierarten, das wir kennen aus USA, und habe vermisst. Und irgendwann hat die Idee, Bier zu brauen zu Hause, und dann Schritt für Schritt weiter. Bada bing, bada boom, now we go. Wir haben ein großes Brauerei hier in den Kesselhaus mit einem echt schönen Kasper-Schulz-System.
Jawohl, und zack war es soweit. Ja. Aber jetzt haben wir nur ein paar Sekunden zugehört. Man merkt ja deutlich, ihr seid Amerikaner. Vielleicht gehört zu der Geschichte auch vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, nach Deutschland zu kommen? Ich meine, die Idee, in Deutschland eine Brauerei aufzumachen, ist schon überraschend genug, aber...
Das war nicht die ursprüngliche Idee. meine Idee war, ich habe eigentlich schon geplant, als Jurist zu studieren. Ich habe schon meine Werbung geschickt zu verschiedenen Unis und auch die LSATs, die Law School Examination Test, gemacht. Und mein Plan war, ein cooler Sommer in Berlin zu feiern, dabei als Englischlehrer zu arbeiten und dann in verschiedene Städte zu reisen. Ein Sommer war dann 1 Jahr und dann 3 und dann eventuell kommt die Idee, Bier zu brauen hier. Aber das war eigentlich, wir hatten keine Chance, ein Porter oder Pale Ale oder sowas hier zu trinken.
Ja.
Und so, die einfachste Weg, komischerweise, war das selbst zu brauen.
Die anderen Leute hatten die gleichen Idee und die haben gedacht, müssen wir nicht zu Hause brauen, wir können zu Vagabund.
Aber ich meine, ehrlich, wenn ich 25 Jahre alt war, hier in Berlin kommen und mit alle die anderen verschiedenen Brauern, ich kommt bestimmt nicht auf die Idee. Es war eigentlich eine andere Welt dann.
Und bei dir, Eric, du bist hier gleich zum Studieren. Also bei dir war es der Plan, Brauer zu werden in Berlin oder wolltest du auch Jurist werden?
Jurist nicht, aber ich bin umgezogen nach Heidelberg 2009. Und da hatte ich andere Job im Finanzenbereich. Und habe ich, irgendwann kommt den Job zu Ende, also Umstrukturierung. Und habe ich gedacht, was mache ich mit meinem Leben? Also ich bin in Deutschland.
Was kann man anders Sinnvolles mit seinem Leben anfangen?
Wurste machen oder Bier brauen. Ne? Und tatsächlich habe ich halt habe mit 15 angefangen, Bier zu Hause zu brauen. Habe ich das auch in Deutschland gemacht, also in Schweden, wo ich gewohnt habe, habe ich auch Bier gebraut. Und dann habe ich gedacht, das ist mehr als ein Hobby. Ich nutze das Wort nicht so leicht, aber Leidenschaft. Und könnte ich mir vorstellen, Leben lang halt Bier brauen als Beruf. Ne? Und dann war ich in Heidelberg, habe ich herausgefunden, umgefragt, wie macht man das überhaupt? War ich 1 Jahr bei Heidelberger Brauerei und danach bei TUB, also VUB hier in Berlin.
Jawohl.
Und seitdem bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meinem Wahl. Also,
ja, also überall rumgekommen und in Berlin hängen geblieben. Also das ist aber irgendwie Parallelen.
Genau.
Parallelen gibt es hier schon.
Aber ich bin gezielt hierher gekommen, nach Deutschland, nicht für Bier, also nicht Bier zu brauen zumindest. Aber nach Berlin, also war es immer in den Crosshairs eigentlich halt Bier zu brauen.
Wenn ich richtig informiert bin, müssten es jetzt circa 9 Jahre sein seit eurer endgültigen Brauereieröffnung, der an der ersten Wirkungsstätte 2013, 2012, so in dem Dreh?
Ja, genau. Das war, die Firma war gegründet 2011, like Oktober 2011 oder sowas. Und dann, die Taproom, das war Juli, glaube ich, 2013.
Okay, du hast gesagt vorhin irgendwas von 2009. Ihr habt also 2, 3, 4 Jahre ein bisschen ausprobiert.
Genau.
Zu Hause mit den ersten Freunden das Bier getrunken und immer mehr haben gesagt, ich will das kaufen und dann.
Ja. So hat das angefangen. Eigentlich, wir haben es nur kombiniert mit Musik. Auch, wir haben Musik gespielt und dann inzwischen unsere T-Shirts und Merch und sowas verkauft und Bier auch dabei. Und auch mit verschiedenen Künstlerfreunden von uns bei Ausstellungen und sowas. Wir haben das Bier erst da als verkauft oder für Spende. Vielleicht waren wir nicht komplett legal.
Ja, gut. Ich meine,
Das war für Spende.
Geht ja, sagen wir, viele gründen dann eine eigene Gastronomie, weil sie nicht wissen, wie sie sonst das Bier direkt an den Mann bringen können sollen. Und ihr habt einfach anders angefangen. Ihr habt bei euren anderen Events Musik, Kunst-Events. Also man sieht es ja, glaube ich, auch heute noch. Ihr seid recht kunstverbunden. Also wenn man eure Etiketten anschaut, habt ihr bekannte Freunde, die für euch das designen oder macht ihr das selbst?
Ja, ich glaube, das war immer ein Teil von unserer Ethos von Anfang, mit Künstlern zu arbeiten. Und ich denke, wir sind auch ein bisschen kreativ.
Ja.
Und du bist auch kein Künstler. Mit Bier.
Ein Bierkünstler.
Ja, Bierkünstler. Genau. Ja. Ich glaube, wir sehen Craft Beer auch in so einer Richtung. Ja.
Okay, und dann habt ihr als zweiten Schritt die Gastronomie gegründet. Und ich sag mal, aus eigener Erfahrung beziehungsweise aus vielen Unterhaltungen mit anderen Brauern ist man dann ja auf einmal nicht mehr nur Brauer oder macht man nicht Bier, sondern auf einmal hat man eigentlich einen anderen Hauptjob, man ist Gastronom.
Ja.
Wie waren hier die Anfänge? Wie seid ihr damit zurückgekommen oder habt ihr das schon vorher gekonnt oder war das wirklich der Sprung ins kalte Wasser?
Es war Schritt für Schritt bei uns. Ich glaube, David war die Erste, das war Fullzeit in 2013. Ich war ein Englischlehrer in einer Kita und das war 4 Tage pro Woche, immer Vormittag. Und so montags war komplett frei, das war Brauentag. Dann immer morgen war in die Kita und am Abend Arbeit, Papier, Kram und sowas. Und dann Donnerstag, Freitag und Samstag, die waren die ersten Tage offen. Und so, wir waren auch die erste Kellner. Und so, das war auch schwer. Besonders Donnerstag, das war die schlimmste. Ja, Anfang, arbeiten in Nikita, arbeiten hinter den Tresen bis um 2, 3 Uhr. Und dann ein paar Stunden später wieder auf in Nikita, Freitag früh. Und dann Wochenende und dann, die erste Jahr war wirklich, wirklich schwer. Ich meine, es ist nie einfach. Es ist immer kompliziert.
Auch jetzt nicht einfacher geworden.
Aber wir hatten immer die Idee, dass irgendwann es wird leichter und einfacher. Es ist einfach es ist immer mehr kompliziert. Komplizierter. Und, eventuell, du schwimmst dann in Wasser. Das Wasser steigert
höher
und
höher.
Wir finden einen Weg.
Muss immer weitermachen,
Einfach
dort bleiben, wo man ist, das bringt dann auch nichts.
Es war
einfach jetzt mal die Frage, weil man sieht es ja häufig, dass Brauer eine Gasthausbrauerei aufgemacht haben, einfach weil sie gerne Bier brauen und plötzlich waren sie Gastronomen und haben nebenbei Bier gebraut. Also das ist dann nicht so, dass man da unbedingt das so weitermacht, wie man sich das erträumt hatte. Aber vielleicht auch nicht schlecht.
Aber es bringt auch mehrere Vorteile, wenn man seine eigene Gastronomie hat, also kann man kreativer werden und es ist nicht nur Logistik und Etiketten und sowas, es ist eigentlich halt, wir wollen etwas brauen und wir wollen es dann ein paar Wochen oder so, 3, 4 Wochen dann später ausschenken und es gibt einen Rhythmus da, der auch sehr angenehm ist, würde ich mal sagen. Also man hat eine Idee, man bereitet sich vor und dann hat man eine neue Bier, ne? Also das ist halt richtig toll.
Na, ich denke, gerade in eurem Bereich mit den unglaublich vielen Biersorten, sehr viel wechselnde Biersorten, ist es die ideale Umgebung in so einem kleinen Taproom, das zu verkaufen, weil man hat direktes Feedback. Also man muss nicht schauen, verkaufe ich es in Flaschen oder nicht, sondern schneller geht es eigentlich nicht.
Nee, I mean, wir haben da mit dieser kleinen 200 Liter Brausystem über 200 verschiedene Bierarten da gebraut. Und ja, wie gesagt, direkt zu den Kunden, wir wissen sofort, okay, das war gut, das war nicht.
Ich fand das auch ein Riesenvorteil, weil also 200 Liter ist nicht viel. Also lässt sich Platz dann zu experimentieren, also mit neuer Hopfensorte. Also man muss nicht natürlich halt 40, 80 Kilo Hopfen kaufen und dann nur ausprobieren und besser könnte es sein oder das war halt richtig gut. Aber mit 200 Liter Bier, also es hat 6 Fässer ungefähr. Ja. Und dann kann man richtig halt experimentieren. Viel, ne? Also, und davon haben wir die Erfahrung, die andere Brauer oder Brauereien nicht haben, weil also wir müssen nicht nur Galaxy Citra und sowas nehmen. Wir wissen schon, also das kann mit einer anderen Hopfensorte dann gut passen. Also zum Beispiel unser Bindestift, das ist halt Kaliste, Hallertau Blanc und Hulmelon. Und es gibt auch ein bisschen Mosaik da, aber der ist halt hauptsächlich deutsche Hopfensorten. Und würde man am Anfang nicht wirklich denken, weil also der ist halt richtig ein IPA. Und das ist ein Riesenvorteil, würde ich mal sagen.
Ja, also ich meine, über eure Kunden waren natürlich auch die euch dann am Anfang gepusht haben, seien es die Freunde gewesen, die am Anfang Kunden waren, die gesagt haben, hey, super Bier, wollen wir weitermachen. Wie war das dann in eurem Taproom? Also hier in Berlin kann man ja durchaus den ganzen Abend weggehen, ohne einmal Deutsch sprechen zu müssen. War euer Publikum auch eher international dann?
Ja, am Anfang war es sehr international. Ich glaube, wir hatten den Ruf da für eine kurze Zeit, dass wir waren nur für englisch sprechende Touristen.
War nicht die Wahrheit, aber es war fast immer ungefähr 50-50. Also
zwischen Touristen und Berlinern.
Leute, die Englisch in der Kneipe sprechen, die könnte auch Deutsche sein, weiß man auch nicht. Also Spanier, Amerikaner. Ja,
viele Spanier, Brasilianer.
Genau, also es gibt so ein Mischmasch. Und dann die andere Hälfte waren die Leute, die neugierig waren oder also im Kiez wohnen. Also wir haben die noch. Also viele, die im Kiez wohnen. Und auch das ist ihr Stamm
bis heute.
Genau.
Wir haben eine Studie gemacht und wir haben gelernt, dass fast alle unsere Kunden wohnen in einem 15-Minuten-Kreis von uns. So, das heißt auch, es ist nicht nur, dass wir sehr international sind. Es ist auch unsere, Bezirk in Berlin.
Das gut, Bezirk ist aber auch sehr international.
Wir sind eigentlich nur reflektiv von unserer Heimat, würde ich sagen.
Also Matt, du hast ja gerade schon euer 200 Liter Equipment angesprochen, beziehungsweise Eric hast auch ein paar Worte drüber verloren.
Ja.
Das war ja doch eher recht basic, also natürlich, ihr habt einfach angefangen, ihr habt auch jetzt, ich kann es nicht genau sagen, aber ich schätze, inklusive eurem Sudhaus und Taproom waren das keine 100 Quadratmeter. Wie war denn da das Verhältnis? Also ich sag mal, habt ihr auch eine beachtliche Menge Bier schon produziert dort für die Größe, die das hatte, aber Verhältnis Kosten-Nutzen, also Aufwand, Personalaufwand, Energieaufwand, körperlicher Aufwand, ich erinnere mich, dass da auch körperlich einiges hängen geblieben ist bei der Geschichte.
Ja. Ich konnte selbst sagen, ich hatte 2 Bandscheibenvorfälle da eigentlich in unserer Keller, diese sehr niedrige Decke da und dann, schwere Fässer und Malzsäcke da, und du kannst nicht wirklich gerade stehen und dann auf diese kleinen Treppen da mit den Malzsäcke und sowas.
Ja, das alles war eigentlich, körperlich schwer war es auf jeden Fall.
Ja.
Also andersrum mussten wir nicht arg viel weiterverkaufen. Also wir haben viel dann selber ausgeschenkt. Das ist echt gut. Aber es war begrenzt auf jeden Fall, auch in klein.
Das bedeutet, dass es auch so nicht weitergegangen wäre. Also entweder ein bisschen reduzieren oder der Schritt, den ihr jetzt gemacht habt, nach vorne.
Ja, ehrlich, ich glaube, mein Rückenproblem war eigentlich ein gutes Ding, weil wir hatten schon die Idee, wir hatten schon angefangen mit der Location zu aussuchen oder sowas, aber dann ist ich konnte nicht mehr arbeiten als Brauer. Und ja, so, ich habe ja dann 100% konzentriert auf diese Expansion, weil wir konnten nicht weiter mit so einem kleinen System. Irgendwann, wir treffen eine Grenze. Und so, die einzige Möglichkeit war zu expandieren.
Ja, ja. Also es war jetzt ja auch kein kleiner Schritt. Also von der Anlage, die ihr vorher hattet, zu dem, was ja eben jetzt hier steht, ist schon beachtlich. Gesundheitliche Gründe haben vielleicht das Ganze noch etwas beschleunigt. Wie ist es denn dazu gekommen? Also ihr seid nicht früh aufgewacht und habt gesagt, jetzt bauen wir eine neue Brauerei.
No.
Sondern das war ja auch grundsätzlich ein langer Weg. Also ich kenne euch, glaube ich, seit 2015 und die Idee gab es ja sicherlich schon vorher. Ja,
ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, unser erster Businessplan von Anfang, wir haben geplant vielleicht ein 7-10 Hektar Brausystem. Aber ja, wie gesagt, besonders in Berlin, aber in Deutschland gesamt, Craft Beer war eigentlich so eine kleine Nischmarkt oder eigentlich in vielen Orten existiert gar nicht. So, wir haben dann eventuell auf die Idee gekommen, wir brauchen ein kleines Brausystem mit einem Taproom da, Bar und alles da, als Proof of Concept. Wir konnten erst da, wenn es funktioniert hier, dann konnten wir den nächsten Schritt mit einem größeren Brausystem. Es hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Wie du gesagt hast, wir haben es 2015 getroffen.
Ich könnte jetzt irgendwelche zeitlichen Parallelen zu anderen Projekten in Berlin machen, aber hier dauert manchmal andere Sachen auch ein bisschen länger.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Jetzt sag mal, wie ihr jetzt 2012 oder 2013 angefangen habt, Bier zu brauen, war die Berliner oder diese neue Berliner Brauereiszene ja noch, sag mal, in den Kinderschuhen. Also da gab es jetzt noch nicht so viele. Es gab natürlich schon welche, aber es war noch lange nicht das, was es heute war.
Ja.
Wie ihr dann endgültig die Entscheidung getroffen habt, die große Brauerei zu bauen, war es ja schon eine ganz andere Situation. Da waren ja schon deutlich mehr auf dem Markt.
Genau.
Da waren die ersten schon größer. Hm. Habt ihr euch da nochmal Gedanken gemacht oder wart ihr euch sicher, dass ihr immer noch rechtzeitig dran seid, um in diesem Craft-Beer-Business hier mitzumischen?
Wenn ich bewusst hatte, dass wir würden öffnen Mitte in einer Pandemie oder sowas, dann ich würde das natürlich anders denken. Damals, 2015, 2016, I mean, wir waren schon auf die Grenze, dann die Taproom. Wir haben so viel gebraut, wie wir konnten da brauen und so.
Und lohnt es nicht, also in dieser Lokal lohnt es sich nicht, dann größer zu werden oder neue Anlage zu kaufen, weil das bringt aber gar nichts.
Ja.
Und die, genau, also.
Aber hat euch dann quasi der Erfolg, den ihr bis dorthin hattet, einfach recht gegeben, das mit der großen Brauerei macht absolut Sinn, wir den Erfolg können wir dahin mitnehmen.
Ja, wie gesagt, wir waren schon damals dreimal schon beste Brewpub in Berlin, paar Mal, seit jetzt 7 Jahren insgesamt, beste Brewpub in Berlin und bei Rapier und auch ein paar Mal auch in Deutschland gesamt. Und und wir haben gesehen, wie die Markt hat verbreitet über die letzten paar Jahre. Und so, und es macht auch nicht Sinn, bei uns, wir haben angefangen, wie gesagt, mit 200 System innerhalb von 2-3 Jahren. Es war schon, wir konnten nicht weitergehen. So, wenn wir diesen nächsten Schritt zu einer großen Brauerei wollten, das heißt, wir müssen auch ein System, das wir konnten mitleben für 10, 15, 20 Jahren oder sowas. Das ist eine große Investition. Und
Eric, willst du uns vielleicht 2-3 Worte sagen zu dem neuen Equipment? Also jetzt haben wir ja gehört, kleines 2-Hektoliter Anlage vorher mit niedrigen Keller und schweren Fässern.
Ja.
Was habt ihr jetzt und worauf hast du dich besonders gefreut?
Jetzt haben wir, auf Papier, glaube ich, ist 30 geschrieben, aber wir haben tatsächlich auf einen 45er, also 45 Hektoliter Takt geplant. Also die Tanks sind 45 Hektoliter. Der Lotterbottich ist überdimensioniert, also können wir halt richtig starke Biere brauen oder auch die 45 von, so sage ich, normales Bier, so 12 Plato ungefähr brauen. Ich habe ein paar Kleinigkeiten geändert, zum Beispiel wir können immer Würze sammeln, also getrennt, das heißt Partygeil. Wir nehmen eigentlich die Vorderwürze, also richtig 20 Plato. Wir nehmen das dann zweimal, inzwischen meischen wir wieder ein und sagen wir die andere Würze, der 10 Plato hat und hat man in einem Brautag 2 verschiedene Biere, entweder komplett anders oder bisschen anders. Also so ein Stout und ein Porter ist ein guter Beispiel, die nicht so anders sind, aber dann schmecken die total anders natürlich. Dann haben wir auch so Kettle Sour Funktion eingebaut. Das brauchen wir
erst nächste Woche.
Nächste Woche, ja, genau. Das wird unser Chasing Sunset Salted Lime Gose mit Limettenblätter. Das ist fast wie ein Margarita im Glas von Geschmack her. Und genau, es gibt ein paar.
Ich merke schon, wir sind zu früh da. Genau.
Also, komm mal, nächste Woche machen
wir nochmal.
Und das wird unsere erste Dosenabfüllung. Also, weil Craft Beer und Dosen, das ist ein Thema, die man vor 10 Jahren sich nicht vorstellen könnte. Also, aber jetzt ist halt diese tolle New England IPAs, die tolle Sauerbiere und so, das ist alles in dem Bereich, also im Dosenbereich, und fangen wir damit an.
Und apropos mit der Kettle Sour, wir haben auch diesen CO2-Anschluss.
Das meine ich.
Ich erinnere mich noch, wir haben damals viel in den Kopf zerbrochen über die verschiedenen Möglichkeiten.
Ja,
starkes Bier, 30 Hektoliter, normales Bier, 45 Hektoliter, Kettle Sour, Partygeier, alle Möglichkeiten. Verbaut,
ja. Genau, und Kasper Schulz war und bleibt guter Partner damit, und die spielen mit uns. Wir machen richtig kreative Biere. Also jetzt bin ich auf jeden Fall zufrieden. Also der ist, sage ich mal, halbautomat, also automatisch bis Tank. Und ja, funktioniert einwandfrei. Also Leute,
und ihr müsst keine Säcke mehr schleppen. Also keine Rückenschmerzen mehr.
Nee.
Nur noch schwere Fässer tragen.
Aber dafür haben wir Aufzug.
Aufzug jetzt.
Das ist Aufzug, ich dachte auszubilden.
Aber das auch.
Das auch.
Unser Josh, der macht das echt gut.
Ne? Ja.
Super. Wir haben ein bisschen getrickst da und alles Kasper Schulz, die Tanks auch. 2 Doppelsud-Tanks, also 90 Hektar. Und 45er Tanks, wir haben ein paar Contract Brewers, die vorbeikommen, und sonst produzieren wir unsere Biere damit in der Flasche, im Fass und bald in der Dose. Komm mal vorbei.
Sehr schön. Braut ihr dann in der Antwerpener Straße auf dem kleinen System noch? Also
ein bisschen.
Zumindest als Forschung, Entwicklung?
Ja, der ist...
Oder
der
nur zum Spaß? Oder?
Der ist auf jeden Fall im Vergleich, also viel aufwendiger. Mhm. Also, aber als Pilotbrauerei machen wir ein bisschen was. Wir haben 2 Biere momentan. Und Sapfern, die davon kommen, so ein Coconut
Rum
Stout. Pastry Stout und ein Franconian Ale, also mit obergäriger Hefe, aber es ist halt ähnlich wie etwas, die man im Bamberg findet. Ne? Also malt forward, also sehr, sehr schöne.
Aber diese Coconut Stout, I mean, ich wohne direkt hinter die Taproom. Die Bar und Brassesheim ist quasi ein Teil von meiner Wohnung. Und so auch mit dieser Coconut Rum Stout, ich glaube, wir konnten es nicht schaffen auf dieses System. Wir haben auch gleichzeitig die Coconut getoastet. Und so ich habe einen Teil in meine Küche getoastet in den Ofen, dann wieder rüber zu dem Brausystem angekippt in den Braukessel und sowas. Und in so eine große Menge hier. Wir konnten das nicht in 90 Hektar.
Also,
System, das geht nicht.
Im Vergleich. Also
so einen größeren Ofen.
Ja. Genau. Also, im Vergleich brauchen wir, wie gesagt, diese Chasing Sunsets Salted Lime Gose. Und müssen wir dann mehrere Kilos von Limettenblätter finden. Das ist nicht einfach um die Ecke kauft man bei asiatischen Laden. Also
was Päckchen, was wir vorher gemacht hat.
Jetzt muss man halt richtig das vorbereiten und im Voraus kaufen und so. Hm. Und deshalb brauchen wir ab und zu da. Wir wollen auch natürlich wieder unsere Braukursen machen. Also viele von unserer Staff, also Mitarbeiter, Kellner und so weiter, die wollen auch etwas Kleines machen, und wir bringen die bei, wie man das macht, dass die auch so ein bisschen extra hier haben bei der Firma, und die bringen ihre Kreativität auch mit.
Mhm. Vorhin habe ich festgestellt, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass ich das letzte Mal für einen Podcast in Berlin war. Da war eines der Themen vom Podcast natürlich die Corona-Situation. Mhm. Da waren wir uns fast sicher, im nächsten Jahr sieht das alles anders aus, aber ihr seid dann genau in dieses zweite Jahr gerutscht.
Ja. Mhm.
sicherlich eine ordentliche Herausforderung.
Das war nicht erwünscht.
Gab es dadurch irgendwelche Planänderungen bei euch? Also ich meine, natürlich plant man mit Gastronomie, dann kann man die nicht aufmachen.
Oh, zum Beispiel, wir sitzen jetzt in unserer geplanten Küche und ja,
die gibt es nicht, nach wie vor.
Die konnten es nicht sehen, es ist ein Podcast. Aber, ja, es
gibt keine Mikrowelle.
Es gibt keine Küche hier drin.
Das ist ja eine Logistikstation eigentlich, weil das war das größte. Wir haben bis Corona viel im Fass verkauft und dann auf einen Gang zu viele Fässer, kann man nicht verkaufen. Und dann sind wir quasi ein Bottle Shop, also für 8 Monaten von 2020 bis 2021 Frühling. Und jetzt sieht man das hier, es gibt hier Kartons überall und wir machen das trotzdem weiter. Und ja, ich will, also die Sonne scheint in Berlin heute, es ist halt richtig warm, ich will nicht viel über Corona sprechen, aber schwierige Zeit war es auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben es bis jetzt überlebt, auf jeden und es hat unser Flaschengame halt verstärkt, auf jeden Fall. Und deshalb haben wir auch diese Flaschenabfülle gekauft, das war am Anfang nicht wirklich geplant. Wir waren eher für Fässer dann ausgerichtet und ja, haben wir auch an Dosen gedacht, aber auf jeden Fall gibt es starke Änderungen, also anhand Corona.
Konzeptänderungen, aber jetzt im Nachhinein auch nicht so, dass man sagt, man hat alles über den Haufen schmeißen müssen, sondern einfach anders gemacht und trotzdem irgendwie vorangekommen.
Ja, man braucht ein bisschen Flexibilität heutzutage.
Ich meine, wenn man hier jetzt so eine Brauerei baut in Berlin, ist es ja sicherlich auch nicht die einzige Herausforderung gewesen, dass es einen Lockdown gab und man nicht...
das ist hier also fast weg, aber wir haben trotzdem eine Welle, die letzte paar Wochen mindestens, und viele Mitarbeiter sind krank oder sowas. Es gibt viele Herausforderungen auf jeden Fall.
Aber immer noch grundsätzlich bei dem Bau der Brauerei.
Oh, das war auch ganz Katastrophe. Ja, so viele Verspätungen.
Alten Gebäude.
Ja.
Sehr viele Herausforderungen. Ja. Gab es sicherlich auch den einen oder anderen Rückschlag.
Ja, genau. Besonders oben, man kann sehen, es ist ein sehr starkes Gebäude. Es war gebaut als ein großes Kesselhaus. Und wir haben gedacht, ja, natürlich, die Boden da trägt diese großen Gärungstanks und sowas. Und erstaunlicherweise, da waren mehrere Stellen, wir haben später gefunden, dass es war nicht gebaut wie im Plan. Und nach Statiktests, nach dem Mietvertrag, relativ tief in dem Prozess, haben wir bemerkt, dass eine Badewanne konnte nicht stehen in ein paar Orten. So, wir haben den ganzen Boden komplett neu gemacht und das war eine große Herausforderung. Und dann Probleme mit Denkmalschutz und Papierkram und
Genehmigungen.
Wir haben unseren Architekt gewechselt mittendrin. Das war nicht so
nicht
cool.
Geplant.
Nicht geplant. Und und dann trotzdem nochmal wieder Genehmigungen mit einem neuen Architekt. Die haben gesagt, okay, das ist eine neue Unterschrift.
Der Prozess war lang auf jeden Fall. Mit Corona mit drin, wo man nicht selber viel Geld, also zumindest von Ausschank verdienen könnte. Ja. Und die Unbekanntheit, also was wollen unsere, wenn die nicht in der Kneipe sitzen oder Taproom, dann was wollen die dann trinken? Also Flaschenbier, okay, und dann haben wir das ein bisschen erweitert, aber dann nur die Entscheidung zu machen. Also sollen wir denn trotzdem unser Biergarten öffnen 2021 oder nicht? Weil das ist auch eine Investition.
Ein Investor, ne? Vorlauf.
Und dann nur diese Entscheidung zu treffen mit Investoren und alles, dann müssen wir halt richtig dran denken. Und Vater war nicht geradeaus, also auf jeden Fall nicht. Wir müssen halt jeder Entscheidung dann richtig überlegen und getrennt machen. Also es gibt einen Plan und dann gibt es Planänderungen. Das ist das Thema, das letzte.
Ja. Aber Eric ist ja, wie du gerade gesagt hast, das ist vorbei. Jetzt wird Bier gebraut. Heute ist das Wetter schön.
Genau.
Lass uns doch mal ein bisschen über Bier sprechen. Was sind denn eure Hauptbiersorten oder welche Biersorten macht ihr überhaupt? Beschränkt ihr euch auf irgendwas und was ist denn euer bestgehendstes Bier?
Ich würde sagen, ein bisschen Hintergrund ist von die Thema von Corona bis zu unserer Biersorten. Weil, wie gesagt, vorher die große Vielfalt war ein Teil von unserem Brand eigentlich. Das sollten,
Da haben viel Vielfalt.
Yeah. Ja, Vielfalt. Genau. Aber ja, dann Mitte in Corona, wir haben geplant, okay, dann die ganze Gastro-Clients sind weg, alle unsere Hauptkunden eigentlich. Und so, wir haben diese Transition zu die große, like Etikas, Ravers und sowas. Das heißt Flaschenverkauf und dann ein relativ limitierte
Sortiment. Also die wollen, dass es das Gleiche jedes Mal ist, ne? Dass die nicht halt immer neue Produkte anlegen müssen und so. Verstehe ich auch wohl.
Ja.
Aber es ist halt ein anderes Spiel auf jeden Fall. Und
das heißt, ihr habt euer Sortiment
von 200 bis um 6. Und dann, jetzt wir haben 6 verschiedene Biersorten und das auch ist ein bisschen saisonal. Das
genau, wir haben ein paar, also Weed Waver auch dabei und Salted Lime Goza, also unsere Chasing Sunsets. Aber insgesamt die 2 Jahre dann hauptsächlich nur 8 Bier gebraut. Inzwischen haben wir was in den Taproom gebraut, aber natürlich nicht in der Flasche abgefüllt. Mhm. Und dann, also jetzt, und das ist das Thema, brauchen wir langsam halt andere Sorten. Also morgen wird ein Double Dry Hop IPA, das geht auch in der Dose. Wie erwähnt, diese Salted Lime Gose ist auch, Fässer und Dosen. Und es gibt ein Hermann-Verfahren Weizen. Also,
Eiglucose, ja.
Genau. Also,
ich krieg langsam Durst. Ja. wir haben es schon angesprochen, gutes Wetter. Wir sitzen jetzt hier in eurer ehemaligen oder Fastküche, jetzt Zwischenlager. Ja. Was würdest du für ein Bier trinken, wenn du jetzt draußen im Biergarten sitzen würdest? Was ist dein Lieblingsbier von euch?
Das ist schwer. Ich würde sagen, ich habe keine Lieblingsmusik, ich habe kein Lieblingsbier. Es ist abhängig an Wetter und Stimmen und sowas.
Das Frische.
Aber jetzt gerade, ehrlich, ich würde eine Hefeweizen trinken im Sommer. War nicht im Sommer, aber in Sonne.
Aber dafür musst du einen Monat warten.
Ja.
Das wird erst morgen.
Aber es gibt nicht so viele Hefeweizen hier in Berlin gebraut. Das Wasserprofil ist nicht richtig. Aber wir haben diese Wasservorbereitung hier, das man nicht vorher hätte. Aber wir haben nicht wirklich geantwortet, welche ist unsere große Biersorte verkauft jetzt.
Ja.
Ich würde sagen, unser Helles.
Vor Ort Helles auf jeden Fall.
Ja. Also doch, ja.
Ja.
Wenn man größer wird, wird man da nicht mehr drum rumkommen, auch ein Helles im größeren Stil zu brauen.
Früher, ich habe gesagt, ich würde nie eine Helles oder Pilsner brauen. Es gibt genug viel hier. Aber wenn wir haben einen größeren Bereich hier mit für Gäste in Bar und Biergarten und sowas, dann müssen wir.
Session, würde ich mal sagen.
Ja, die Sessionable Healing. Es ist ein Session IPA.
Genau.
Und,
viele quote-unquote Pilztrinker, die sind halt richtig mit den Session IPA zufrieden.
Ja.
Weil der ist halt erfrischend und hopfig, aber nicht wirklich arg bitter und kann man gut trinken, auf jeden Fall. Mhm. Und dann unser Pale Ale, also My Saddle, My Pony and Me.
Ja.
Das ist auch weit und breit verkauft.
Okay, also im Prinzip so, wie man es erwartet hat. Die Craft-Biere sind sehr gut, auch gut verbreitet, aber einfach um ein.
Ja, aber es gibt ein paar deutschen Arten auch dabei.
Obwohl unser Mellow Clouds, der ist auch 3,8% und richtig gestopft wie ein Hazy und das ging auch sehr gut. Also viele Kunden wollen eigentlich diese Hazys, Juicies und Double Dry Hops. Also es gibt immer mehr Nachfrage dafür.
Ja, prima. Also ich bin auch schon gespannt. Ich denke auch von der Uhrzeit passt es jetzt ganz gut, dass wir uns dann vielleicht nochmal in den Biergarten setzen. Eric, Matt, vielen Dank. Es war wie immer eine Ehre, bei euch sein zu dürfen. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel über eure Brauerei gelernt, Neues gehört. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind schon ganz gespannt auf eure Produkte. Also die bekommt man ja, wie wir gehört haben, in Berliner Supermärkten. Und das Frischeste natürlich hier am Kesselhaus vor Ort. Ab 16 Uhr, wenn ich das richtig gelesen habe beim Reingehen.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ab 16 Uhr, also Taproom ist geöffnet, Biergarten auch, Kesselhaus auch.
Sonne scheint.
Komm mal vorbei.
Sehr gut, prima. Das hat mich sehr gefreut, dass wir heute bei euch sein dürften.
Ja.
Wir wünschen euch viel Erfolg und erfolgreichen Sommer hier. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es gehört, Biergarten ist geöffnet, kann jederzeit auf ein frisches Bier vorbeikommen. Ja. Und wenn ihr natürlich mehr über uns, über Kaspar Schulz, unsere Produkte, unsere Kunden, deren Produkte, deren Erfolgsgeschichten hören möchtet, könnt ihr euch natürlich gerne unsere anderen Podcasts auch anhören, zu finden unter unserem Blog Schulz Insight oder natürlich überall, wo es sonst auch noch Podcasts zu finden gibt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas, der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper-schulz.de. Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Access-visuals.de